Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Dienstag, dem 15. Februar. Heute mit folgenden Themen. Wie kann man die Teilhabe von gehörlosen Menschen in der Schweiz verbessern? Der Bund hat eine Dialogoffensive gestartet mit den unterschiedlichsten involvierten Behörden und Organisationen.
Also die gestrige Sitzung war ein sehr guter Start. Für uns ist das jetzt zentral. Wir möchten nicht in ewigen Gesprächen hängen bleiben, sondern wir erwarten, dass Lösungsvorschläge gemacht werden.
Fordert der Schweizerische Gehörlosenbund. Und endlich könne alles wieder in London entschieden werden, freuten sich die BefürworterInnen über den Brexit.
Es geht um ein Gesetz, was das Recht auf Protest total dezimiert. Es gibt die Idee, dass man dereguliert in Sachen Datenschutz, in Sachen Migration. Die Tendenz geht hin zu weniger Bürgerrechte.
Wir fragen nach, wie es Großbritannien rund 2 Jahre nach dem Austritt aus der EU geht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Monika Hofmann.
Rabe Info.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Wilma Rall.
Zurück an den Absender. Das Könitzer Parlament will nichts wissen von den neuen Budgetvorschlägen des Gemeinderates. Nach hitziger Debatte hat es beide Vorschläge zurückgewiesen. Sprich, die Regierung muss nun nochmals neue Vorschläge machen fürs laufende Budget von 2022. Hauptstreitpunkt ist, wie stark die Steuererhöhung ausfallen soll. Im April ist nun nochmals eine außerordentliche Sitzung des Parlaments geplant. Das Stimmvolk dürfte somit wohl erst Mitte Juni über das Budget fürs laufende Jahr abstimmen. Das Referendum gegen die AHV-Reform kommt zustande. Bis zur Halbzeit der Sammelfrist hat das Komitee aus Linksparteien und Gewerkschaften bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt. Nötig wäre rund die Hälfte. Kritisiert wird vor allem die geplante Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre. Bundesrat und Parlament wollten damit bei den Frauen rund 10 Milliarden Franken einsparen. Für Frauen bedeutet das jährlich rund 1200 Franken weniger Rente, schreibt das Komitee. Das Schweizer Stimmvolk wird voraussichtlich im Herbst über die AHV-Reform befinden. Hitlergruß und Hakenkreuze sollen in der Schweiz verboten werden. Die Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus hat eine entsprechende Petition lanciert. Auslöser der Petition ist, dass der Bundesrat es kürzlich ablehnte, Nazi-Symbolik im öffentlichen Raum konsequent zu verbieten. Begründet hat er es damit, dass Prävention besser sei als Repression, wenn nationalsozialistische Symbole ohne Propagandazwecke genutzt würden. Gemäß der Stiftung ist das unverständlich und gefährlich. Prävention sei wichtig, aber wenn solche Symbole öffentlich zur Schau getragen würden, der oder die müsse strafrechtlich verfolgt werden. Der Schweizer Finanzplatz investiert weiterhin massiv in den Ausbau der Kohleindustrie. 30 internationale NGOs haben eine Liste von Banken veröffentlicht, die in die rund 1000 aktivsten Kohleunternehmen investieren. Gemäß Bericht haben Schweizer Banken diesen Kohleunternehmen letztes Jahr rund 5,5 Milliarden US-Dollar geliehen oder bei Finanzierung geholfen. An der Spitze steht die Credit Suisse, gefolgt von der UBS. Größter Empfänger ist der Rohstoffkonzern Glencore mit Sitz im Kanton Zug. Vor dem Hintergrund der Klimakrise fordern die NGOs nun staatliche Regulierungen. Der Ausstieg aus der Kohle sei die dringlichste Maßnahme, um die Ziele des Pariser Klimaübereinkommens zu erreichen, so die NGOs. Damit zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es ganztags trüb und nass, mit am frühen Morgen allenfalls noch Schnee, am Nachmittag Regen bei 8 Grad. Auch am Donnerstagvormittag regnet es noch, am Nachmittag sollte es trocken bleiben bei 12 Grad.
Rabe Info.
Rund 10.000 gehörlose Menschen in der Schweiz haben als Muttersprache eine Gebärdensprache. Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern ist die Gebärdensprache aber bis heute in der Schweiz rechtlich nicht anerkannt. Und geht es nach dem Willen des Bundesrates, soll das auch weiterhin so bleiben, obwohl gehörlosen Organisationen die Anerkennung der Gebärdensprache seit vielen Jahren fordern. Der Bundesrat will stattdessen andere Wege ausloten, um die Teilhabe von gehörlosen Menschen zu verbessern. Dazu hat er nun umfassende Gesprächsrunden lanciert zwischen allen beteiligten Behörden und Organisationen. Gestern fand das erste Treffen statt mit VertreterInnen von Bund, Kantonen und gehörlosen Organisationen. Mit dabei war auch André Marti, verantwortlicher Public Affairs beim Schweizerischen Gehörlosenbund. Wilmar Rall fragte ihn, was für ein Gefühl er aus diesem ersten Treffen mitgenommen habe.
Grundsätzlich ein sehr positives Gefühl. Es ist ein sehr guter erster Schritt und ich bin immer wieder beeindruckt bei solchen Treffen, wie breit die Themen sind, die gehörlose Menschen im Alltag beschäftigen.
Ziel ist es ja, verschiedene Möglichkeiten zu prüfen, wie die Teilhabe von gehörlosen Menschen verbessert werden könnte. Grundlage der Diskussion ist ein Bericht, den der Bundesrat in Auftrag gegeben hat. Und in diesem Bericht verortet er vor allem in zwei Bereichen akuten Handlungsbedarf. Und das ist erstens der Zugang zu Dolmetscherdiensten und zweitens die bilinguale Bildung, also dass Kinder und Jugendliche eben gleichzeitig und gleichberechtigt Gebärden und Lautsprache erlernen können. Würden Sie dem so grundsätzlich zustimmen? Sind das zwei der wichtigsten Bereiche?
Das sind sicher zwei sehr zentrale Punkte. Beide ermöglichen es, gehörlosen Menschen zu kommunizieren und die Inklusion sicherzustellen. Der Bereich Bildung ist die Grundlage für das weitere Leben, auch für gehörlose Menschen. Und eine bilinguale Bildung, eine Bildung in Gebärdensprache und der Lautsprache, ermöglicht es, gehörlosen Menschen im Verlauf des Lebens sicher zu kommunizieren. Und dabei ist besonders eben auch der Bereich der Bildung in Gebärdensprache, der heute noch großmehrheitlich fehlt, sehr zentral.
Sie sagen, der fehlt heute noch großmehrheitlich. Also das heißt, gehörlose Menschen, Kinder und Jugendliche werden größtenteils in Lautsprache unterrichtet.
Das ist richtig. Es ist sehr abhängig vom Einzelfall. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie gehörlose Menschen heute ausgebildet werden. Es gibt gehörlosen Schulen, aber es gibt auch immer wieder Schülerinnen und Schüler, die in inklusiven Modellen unterrichtet werden. Und da ist der Fokus sehr fest auf der lautsprachlichen Kommunikation.
Der Bericht befasst sich auch eingehend mit der langjährigen Forderung von gehörlosen Organisationen, die Gebärdensprachen rechtlich anzuerkennen, also neben Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch, als offizielle Sprache zu verankern auf Verfassungs- und oder Gesetzesebene. Laut Bericht gibt es in der Schweiz 3 Gebärdensprachen in den 3 Sprachregionen mit jeweils unterschiedlichen Dialekten, ging es demnach um die Anerkennung von 3 Gebärdensprachen.
Das ist richtig. Unsere Forderung ist die rechtliche Anerkennung der 3 Schweizer Gebärdensprachen. Diese sind jetzt aber in diesem strukturierten Dialog nicht ein zentrales Thema. Also es geht nicht in erster Linie darum, wie können diese Gebärdensprachen rechtlich anerkannt werden, sondern es geht sehr konkret um die bestehenden Maßnahmen, die der Bund und die Kantone bereits heute ergreifen, um die Situation von Gehörlosen im Alltag zu verbessern, ja, sprich Gebärdensprach-Dolmetschleistungen, Maßnahmen im Gesundheitswesen, am Arbeitsplatz oder auch in Kultur und, wie schon gesagt, in der Bildung.
Sie sagen, es geht in diesen Gesprächen nicht darum, um die rechtliche Anerkennung. Trotzdem ist das eine langjährige Forderung. Warum ist diese Forderung so zentral?
Die UNO-Behindertenrechtskonvention schreibt vor, dass die Schweiz diese Gebärdensprachen anerkennen muss. Und auch die Bundesverfassung mit dem Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behinderungen ist eigentlich eine Grundlage, dass diese Gebärdensprachen anerkannt werden müssen. In unseren Augen kann nur durch eine rechtliche Anerkennung der volle Zugang und die volle Inklusion schlussendlich gewährleistet werden. Dazu braucht es dann aber auch konkrete Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der 3 Schweizer Gebärdensprachen.
Warum wird denn dieser zentrale Punkt jetzt in den Treffen ausgeklammert?
Das ist ein Entscheid des Bundesrates und der Bundesverwaltung. Im Rahmen des Berichts wurde aufgezeigt, welche Möglichkeiten für eine rechtliche Anerkennung das es gibt. Aber der Bundesrat sieht in der rechtlichen Anerkennung keine zwingende Voraussetzung. Deshalb beschränkt man sich im Dialog auf die bestehenden Maßnahmen und die Verbesserung dieser Maßnahmen.
Wo sehen Sie denn hier jetzt die wichtigsten nächsten Handlungsschritte?
Also die gestrige Sitzung war ein sehr guter Start. Für uns ist das jetzt zentral. Wir möchten nicht in ewigen Gesprächen hängen bleiben, sondern wir erwarten, dass Lösungsvorschläge gemacht werden. Die Probleme liegen auf dem Tisch. Der Bundesrat hat eine sehr gute Auslegeordnung gemacht. Diese Probleme müssen jetzt angegangen werden.
André Marti, verantwortlicher Public Affairs beim Schweizerischen Gehörlosenbund. Gleich geht es um den Stand der Dinge beim Brexit. Zuerst gibt's aber Prediction Rap, Point and Kill von Little Sims.
I do what I want, I do what I like, I know what face, I know fear nobody, nobody. I do what I want, I do what I like, I know what face, I know fear nobody, nobody. Proper, no lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type. Point and kill, if I born it, it's mine, you can't stop me, hey, you can't stop me, oh.
Stop me. 2016 stimmten die BürgerInnen Großbritanniens mit knapp 52% für einen Austritt aus der EU. Seit diesem Brexit-Entscheid ist viel passiert. Es gab Regierungswechsel und immer wieder Verschiebungen. Ende Januar 2020 war es dann aber offiziell soweit. Großbritannien verließ die Europäische Union. Mehrere Aspekte in der Interaktion zwischen Großbritannien und der EU sollten jedoch langsam abgebaut werden. So ist das Land beispielsweise erst seit rund einem Jahr nicht mehr Teil der Europäischen Zollunion. Der Stand der Dinge beim Brexit, ein Beitrag von Katrin Hiss in Zusammenarbeit mit dem Radio Korax in Halle.
BefürworterInnen des Brexits argumentierten, dass nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU alle Entscheidungen wieder in London getroffen werden können. Ein Singapur an der Themse war beispielsweise die Vision mancher VertreterInnen des Finanzmarktes, sagt Zafrir Cohen. Er leitet das Regionalbüro Großbritannien und Irland der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Sprich, ein Land, was sehr wenig reguliert ist, in dem, sagen wir mal, die Finanzmärkte und anders viel mehr Möglichkeiten haben, in einem deregulierten Zusammenhang, nicht so reguliert von der EU, wo man die EU auch tatsächlich unterbieten könnte und dann sowas wie diese Staatsstaaten in Asien diese Rolle spielen kann.
Diese Rechnung sei kaum aufgegangen, so der Publizist, denn der Zeitgeist verlange derzeit etwas anderes.
Das Problem ist, dass es eine Pandemie gab und dass es eine weltweite Diskursverschiebung gibt, hin zu einem Ruf nach einem starken intervenierenden Staat. Dann kommt die Klimakatastrophe dazu, die ganzen Prozesse der Digitalisierung, das benötigt alles Staatsgeld. Das heißt, es gibt keinen Platz für Steuersenkungen, Deregulierung.
Einer Tatsache, der sich auch der amtierende Premierminister nicht entziehen könne.
In der Folge ist der Staatsanteil am Bruttosozialprodukt unter Johnson, also dem rechten Populisten, so groß wie nie seit den 1950er Jahren.
Die konservativen Tories würden sich seit dem Brexit ermutigt fühlen, Bürgerrechte zu beschneiden, so Cohen. Die EU sei zwar kein, Zitat, Wunderwerk der Menschenrechte, doch es gäbe gewisse Regeln. Seit dem Austritt aus der EU sei in Großbritannien aber der Weg frei, um Grundrechte auszuhebeln.
Studentenbewegung laufen Sturm mit dem Slogan Kill the Bill. Es geht um ein Gesetz, was das Recht auf Protest total dezimiert. Es gibt die Idee, dass man dereguliert in Sachen Datenschutz, in Sachen Migration. Die Tendenz geht hin zu weniger Bürgerrechte.
Sowohl wirtschaftlich als auch sozial habe der Brexit bereits signifikante Spuren hinterlassen. Die Weichen wurden aber bereits in den 80er Jahren gestellt.
Die britische Wirtschaft ist auch nochmal über die Thatcher-Revolution deindustrialisiert worden. Und was wir eigentlich hier haben, ist eine Dienstleistungsgesellschaft, die vor allem im Finanzsektor, im Immobilienbereich und in sehr wenigen Industriebereichen noch stark ist, Militär, Pharmaindustrie, Hightech.
Rund 15% der Bevölkerung würden in der Finanz- oder Immobilienbranche oder im Hightech-Bereich arbeiten. Die meisten dieser Arbeitsplätze würden sich im Großraum London befinden.
Und diese Leute tragen die Wirtschaft und zahlen die Steuern, sind aber natürlich diejenigen, die auch natürlich die gesamte Investition auf sich ziehen. Und der Rest des Landes liegt ziemlich brach. Die Produktivität in den anderen Bereichen ist sehr gering im Vergleich zu Deutschland.
In der Folge davon gäbe es eine große Schere zwischen der wirtschaftlichen Elite des Landes und dem Rest der Bevölkerung.
Jenseits der Elite-Unis ist sehr gering. Es wird wenig in die investiert und das bedeutet, dass die Produktivität der, sagen wir mal, von 80% der Bevölkerung hier sehr gering ist. Gehst du rein in eine normale Bank? Bei uns in Deutschland gibt es sowas wie, man lernt Bankkaufmann, Kauffrau und man kann einigermaßen so ein Konto aufmachen. Das ist hier ganz anders. Entweder hat man hochstehende Banker oder man hat irgendwelche Leute, die eigentlich eher in so einem Callcenter arbeiten oder sowas und ihr Wissen ist sehr gering. Das heißt, es gibt eine riesen Diskrepanz zwischen der Normalbevölkerung und einer gewissen Elite. Und das ist sehr problematisch für eine Wirtschaft, die wachsen sollte, weil wie will man eine produktive Gesellschaft haben, wenn in 70% der Bevölkerung, sagen wir mal, nicht wirklich investiert worden ist.
Cohen sieht die wirtschaftliche Zukunft Großbritanniens also nicht gerade optimistisch. Hinzu komme, dass die einzelnen Landesteile alles andere als geeint hinter dem Brexit stehen würden.
In allen drei kleineren Nationen des Vereinigten Königreichs wird Brexit wahrgenommen als eine machistische, chauvinistische, englische Angelegenheit.
Um den Frieden auf der irischen Insel nicht zu gefährden, verläuft die neue Zollgrenze nicht auf dem Festland, sondern im Meer, zwischen Nordirland und der britischen Insel. Denn UnionistInnen ist diese neue Zollgrenze ein Dorn im Auge.
Für sie ist das ein riesiger Verlust an Verbundenheit mit dem Rest des Vereinigten Königreichs und die können sich damit nicht abfinden. Deshalb sind sie dagegen, deshalb tun sie alles, um insgesamt diesen Protokoll und insgesamt den Brexit noch härter zu machen und diesen Teil rauszunehmen, so dass Nordirland komplett wieder zum Vereinigten Königreich gehört.
Diese Bemühungen werden in London gar nicht gerne gesehen, denn solche Überlegungen unterwandern den Friedensvertrag von 1998 zwischen Großbritannien und der Republik Irland. In Nordirland gäbe es noch ein weiteres Problem, welches derzeit für politische Unruhe sorge.
Es gibt ja keine Melderegister im Vereinigten Königreich. Und alle 10 Jahre gibt es, weil man also statistisch sehr wenig weiß, wenn man kein Melderegister hat, gibt es eine Volkszählung. Und die Volkszählung kommt jetzt 2021 und wahrscheinlich ist es so, dass wenn die rauskommt, sind die Protestanten, die früher bis zu 70% der Bevölkerung dargestellt haben und die sich alle zu, nicht alle oder viele von ihnen fühlen sich gehörig zum Vereinigten Königreich, dass diese eigentlich jetzt eine relative Minderheit darstellen.
Die Frage, ob Irland geeint werden soll oder nicht, erhält somit neue Brisanz. In Großbritannien bleibt also auch 2 Jahre nach dem Brexit vieles im Umbruch.
Ein Beitrag von Katrin Hiss in Zusammenarbeit mit dem Radio Korax in Halle.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, dem 15. Februar. Auf der Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Wir werfen unter anderem einen Blick auf die Zwischennutzung Off-Planet im ehemaligen Sexshop in der Mattenenge. Beigetragen zum heutigen Info haben Katrin Hiss und Wilma Rall. Ein Mikrofon verabschiedet sich Monika Hoffmann. Schön, hast du zugelost.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.